Die 8 Viertelfinalisten des Grand Slam of Darts stehen fest, darunter nur ein Spieler aus den Top 16, 4 Spieler sogar außerhalb der Top 32. Wie kam es dazu und wie geht es jetzt weiter? All das hier heute bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport 1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast, mit der zweiten Folge in dieser Woche, und wir melden uns thematisch wieder zum Grand Slam, so aktuell wie nur möglich. Und wenn ich sage, wir melden uns, dann mache ich das natürlich wieder nicht alleine, sondern ich habe hier meinen wunderbaren Podcast-Partner Kevin Schulte an meiner Seite. Hallo Kevin.
Hallo Micha, ich freue mich sehr auf die nächsten Minuten. Es wird wieder eine intensive Folge und du hast es schon im Cold Opener gesagt, es ist, oder darauf hingedeutet, es ist wieder ein verrücktes Turnier. Nur ein Spieler aus den Top 16 noch im Rennen, Luke Littler. Er ist jetzt erstmals in den Top 16, er wird erstmals in den Top 16 auftauchen nach diesem Turnier, aber vor Beginn des Turniers war er es eben noch nicht und dementsprechend Rob Cross allein auf weiter Flur.
Aber irgendwie ist es aktuell auch nicht wirklich was Neues, dass die Turniere eben so verlaufen. Es überrascht einen jetzt nicht mehr so komplett, aber es ist halt einfach auch wunderschön, weil das Turnierfeld wieder so offen ist und alles passieren kann. Darüber sprechen wir gleich. Was die Zuhörer sicherlich auch nicht überraschen wird, ist, dass unser Patreon-Abo immer noch 3,57 € pro Monat kostet und dass da auch immer noch die Mehrwertsteuer inkludiert ist. Gerne uns auf Patreon unterstützen. Dort könnt ihr die Folgen so aktuell wie möglich direkt nach Produktion hören. Wir würden uns da über euren Support freuen. Ansonsten noch einmal der Hinweis auf die Links zu unserem Discord-Channel, Instagram und Twitter und dem Sport1 Darts Newsletter findet ihr alles unten in den Shownotes. Und ich würde sagen, damit können wir dann jetzt reinstarten mit dem Grand Slam of Darts und den letzten beiden Tagen.
Und lass uns, bevor wir jetzt Spiel für Spiel natürlich analysieren, lass uns einmal so im Gesamtüberblick dieses Turnier betrachten. 8 Spieler sind noch im Rennen und in der oberen Turnierhälfte, da hat es sich so ausklamüsert, dass Rob Cross allein auf weiter Flur ist, hier mit 3 Riesenaußenseitern. Also das Finale sollte schon die logische Konsequenz sein im Normalfall für einen Spieler wie Rob Cross. Turniersieg ist natürlich nochmal eine andere Kiste, denn unten da tummeln sich nicht nur ein Luke Littler, sondern auch ein Gary Anderson noch, der sich hier auch anschickt, so kurz vor der WM auch endlich mal bei einem Major noch einen großen Run hinzulegen. Der Erfolg im Viertelfinale jetzt gegen Gian Van Veen wäre ja dann schon so einer. Halbfinale hat er jetzt seit Ewigkeiten bei Majors nicht gespielt. Bei der EM stand er ja im Viertelfinale, aber Halbfinale wäre dann schon der nächste Schritt. Ich bin sehr gespannt, wie es laufen wird. Die Viertelfinals sind ja aufgeteilt auf 2 Turniertage und dann gibt es diesen unsäglichen Sonntag mit Halbfinale und Finale an einem Tag. Das kann natürlich auch nochmal einen Einfluss haben aufs Turnier, aber wie blickst du jetzt gerade drauf? Es ist ja wirklich sehr, sehr spannend, was das restliche Teilnehmerfeld anbetrifft.
Ja, wir werden wahrscheinlich noch drauf
jetzt zu sprechen. Jetzt ist hier Siri angegangen, ich raste aus, das gibt's ja gar nicht. Ja, okay.
Ja, ich mach mal einfach, ich setz mal einfach fort, ja? Okay, also ich sag mal so, wir werden sicherlich gleich noch auf das weitere Turnierteilnehmerfeld zu sprechen kommen und da ein bisschen unsere Prediction abgeben, was noch kommen wird. Aber man muss schon sagen, also diese untere Hälfte ist so unfassbar viel stärker besetzt als die obere Hälfte, dass es ja irgendwie für Rob Cross, du hast es gesagt, schon relativ eindeutig ist, dass er da durchkommen sollte. Gerade für Gary Anderson, der jetzt nochmal, oder was heißt nochmal, der endlich jetzt mal wieder einen guten Major-Run hinlegen könnte. Da muss man sagen, der Baum ist natürlich nicht einfach. Also erstmal schon gegen Gian Van Veen, der bislang ein Wahnsinnsturnier spielt. Sprechen wir gleich drüber. Ich glaube, fast 108er Turnierschnitt aktuell hat. Das wird schon nicht einfach. Danach potenziell Luke Littler, Finale dann eventuell Rob Cross. Natürlich, ich sag mal, auf dem Papier spielt er nur gegen einen Spieler aus den Top 16, aber aktuell Gian Van Veen, Luke Littler sowieso agieren definitiv wie Top 16 Spieler, wenn nicht sogar wie Top 10 Spieler. Also das wird nicht einfach, aber darauf kommen wir sicherlich Richtung Ende der Folge nochmal ein bisschen zu sprechen.
Ganz genau, wir werden jetzt chronologisch die Achtelfinals durchgehen und werden beginnen mit dem Knüller Danny Noppert gegen Micky Menzel. Eine Achtelfinalbegegnung, die man so sicherlich auch nicht auf dem Schirm hatte und von schon gar nicht. Den Sieger Micky Menzel kann sich durchsetzen im Achtelfinale mit 10-7. Er spielt einen 99er Schnitt und knüpft damit nahtlos an die starke Vorrunde an, als er ja unter anderem gegen James Wade gewonnen hatte. Im Prinzip war er sogar noch besser. Menzel am Ende mit 2 Dritteln auf die Doppel, also 66 Periode 6%, 10 von 15 getroffen und das war der Schlüssel zum Sieg gegen einen auf die Doppel ja naturgemäß nicht schlechten Danny Noppert, aber auch gegen einen Danny Noppert, der mitunter jetzt im Scoring eben ja mal so das eine Triple weniger getroffen hat als Micky Menzel und das hatte ich nicht unbedingt auf der Bingo-Karte.
Nee, also ich habe Micky Menzel hier eigentlich auch nicht durchkommen sehen, aber irgendwie spielt er aktuell unfassbar konstant. Also das müsste seit dem Qualifier für den Grand Slam müsste er jedes Spiel über 90 gespielt haben. Deswegen Micky Menzel spielt wirklich hier ja keinen verkehrten Dart in dieser Partie. Noppert, der führt 2-0, verliert dann 6 Legs in Folge, kommt dann nochmal auf 5-6 ran. Menzel breakt aber zum 7-5 und hat danach dann auch keine Probleme mehr bei eigenem Anwurf, setzt sich hier dann am Ende auch verdientermaßen durch, checkt am Ende die 120 Punkte zum Match und gewinnt dann auch verdientermaßen mit 10-7 hier gegen Danny Noppert. Und wer weiß, vielleicht ist Micky Menzel ja die Überraschung hier bei diesem Turnier.
Die Schlüsselstatistik in diesem Spiel sind für mich die 44 100-Plus-Aufnahmen bei Menzel gegenüber den 29 von Danny Noppert. Also der Eindruck hat er tatsächlich nicht getäuscht. Das war dann sicherlich der Unterschied, dass Micky Menzel vielleicht das ein oder andere Mal auch ein bisschen früher auf Doppel werfen konnte. Und die herausragende Doppelquote hatte ich angesprochen. Micky Menzel, ich hatte schon gesagt in der letzten Folge, ja, es wird uns am Ende auch dann gar nicht mehr so sehr wundern, wenn auf einmal Micky Menzel im Viertelfinale steht. So ist es gekommen, dass jetzt Micky Menzel in seinem ersten Major-Viertelfinale, Einzel-Major-Viertelfinale, er hat schon mal den World Cup im Viertelfinale bestritten, damals an der Seite von Brandon Dolan müsste es gewesen sein, dass jetzt Micky Menzel in seinem ersten Major-Viertelfinale First to 16 Legs gegen einen gewissen Cameron Menzies spielen würde, das ist wirklich der nächste Knaller in der Grand Slam 2024-Geschichte.
Da werden sich definitiv beide etwas ausmalen. Cameron Menzies, der konnte erst einmal über James Wade triumphieren mit 10-9. Es ist ein bisschen, wenn man auf die Statistiken schaut, ein weirdes Spiel. James Wade besser in allen Kategorien. In der Kategorie der 180er, 140-Plus-Aufnahmen, 100-Plus-Aufnahmen, Doppelquote, höchstes Checkout, höherer Average. Nur im Ergebnis hat er einzig und allein das Nachsehen. Und ja, Cameron Menzies, für den war das natürlich auch jetzt eine Bedeutung, war am Ende relativ emotional auf der Bühne. James Wade, kühl wie immer. Ja, also Cameron Menzies gegen Micky Menzel zum Einzug in ein Major-Halbfinale, das ist doch Wahnsinn.
Und Cameron Menzies hat jetzt Peter Wright aber mal ganz klar mindestens auf Platz 3 in der schottischen Formtabelle geschoben. Alan Suter vielleicht auch noch ein bisschen besser, fairerweise muss man das dazu sagen, aber Cameron Menzies, auch für ihn, nächster Schritt. Wir haben anfangs über nächste Schritte gesprochen und für Cameron Menzies ist es das natürlich sowieso der einzige Spieler, der mit einem Sieg ins Achtelfinale gekommen ist. Er hat diese unverhoffte Chance aber nutzen können und gewinnt hier gegen James Wade, der einfach am Ende auch keinen guten Decider spielt. Menzies reichen 19 Darts bei eigenem Anwurf zum Match und James Wade hat es nur geschafft, sich auf 40 Punkte runterzustellen. Das ist dann nicht so der typische James Wade gewesen. Typisch wäre gewesen, dass James Wade dann gerade, wenn es hier so hart auf hart kommt, nochmal die besten Darts auspackt. Aber da war der Tank dann ein bisschen leer am Ende.
Ja, ganz typisch. Also würdest du mich fragen, was denke ich, wie spielt James Wade einen Decider? Würde ich sagen 15 Darts und am Ende irgendein Finish zwischen 100 und 120 Punkten. Das wäre so ein ganz typischer James Wade Decider, dass er hier nach 18 geworfenen Darts noch keinen Dart auf Doppel hatte, ist irgendwie relativ untypisch, aber Cameron Menzies, der wird sich darüber nicht beschweren. Also am Ende fragt dann eigentlich auch keiner mehr, wie er jetzt hier in das Major-Viertelfinale eingezogen ist. Und man muss sagen, auch wenn er in allen Statistiken das Nachsehen hatte, wenn man sich gerade so die letzten Legs der Partie anschaut, dann hat er das vor allem auch ja durch eine Sache erreicht und das war verdientermaßen.
Dann lass uns jetzt sprechen über die deutlich klareren Achtelfinalpartien am fünften Turniertag. Martin Lukman gegen Russ Smith, auch durchaus eine enge Partie im Vorhinein. Also als man so drauf geblickt hat, ich glaube, wir waren uns auch unterschiedlicher Meinung, wer sich da durchsetzen würde. Für Lukman spricht so ein bisschen die ganz aktuelle, die ganz frische Form und natürlich auch die sehr starke Vorrunde. Russ Smith hatte da ein paar mehr Probleme, ist als Zweiter durchgekommen und dieser Trend hat sich so ein bisschen bestätigt. Russ Smith am Ende vor allen Dingen auf die Doppelschwach. Das war der ausschlaggebende Punkt, dass er hier mit 5-10 auch am Ende deutlich verloren hat.
Ja, Ross Smith trifft nur 5 von 22 Darts auf die Doppel. Das ist auf diesem Niveau einfach katastrophal. Also das sind 22% roundabout. Das ist definitiv nicht das, was dich in, ja, auf diesem Niveau irgendwie in ein Major-Viertelfinale bringt. Es gab in der Partie nur ein Finish höher als 70 Punkte. Fand ich eine ganz interessante Statistik. Das waren 121 Punkte von Lukman zum 8:5. Ansonsten alle Finishes 70 Punkte oder darunter. Die einzige spektakuläre Szene der Partie ist eigentlich, als Ross Smith im letzten Leg über das Oki stolpert und da die Leiste so ein bisschen daran los tritt, feiert die Situation irgendwie selber ein bisschen ab da und winkt nochmal ins Publikum und so weiter, also hat versucht, das gekonnt zu überspielen und Lukman, der zieht hier in sein drittes Major-Viertelfinale ein, er war bei den UK Open in diesem Jahr im Viertelfinale beim Grand Prix 2022 und dort hat er sein Achtelfinale gewonnen, zum ersten Einzug in ein Major-Viertelfinale gegen Ross Smith.
Und da war dann im Viertelfinale Schluss, da hat er dann auch deutlich 3-0 verloren. Mal schauen, ob es diesmal im Viertelfinale besser laufen wird. Vielleicht noch 2 Cents zu dieser, wie du es nennst, einzig spektakulären Szene der Partie, als er da so ein bisschen über das Oki gestolpert ist, der Ross Smith. Vielleicht liegt es an den Schuhen, die sind ja noch relativ neu im Einsatz seit ein paar wenigen Turnieren. Sie triggern mich irgendwie ein bisschen, weil da ja so weiße Leisten drauf sind, ne? Also so weiße Striche.
Ornamente,
die fallen halt sehr auf im Vergleich zu allen anderen Spielern. Ich bin erstaunt, dass es überhaupt erlaubt ist. Ich finde es gut, dass es erlaubt ist. Man muss da jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst, aber es fällt halt auf, weil wirklich die weißen Striche da sehr auffällig sind im Vergleich zu den pechschwarzen Schuhen der Kontrahenten.
Naja, die PDC hat ja über die letzten Monate und Jahre da so ein bisschen ihre Regelungen gelockert und auch ein bisschen weggegangen von dem ganz klassischen nur dunkel, nur schwarz, nur, ich sag mal, eigentlich Business-Schuhe und so weiter und so fort. Auf dem Floor ist das häufiger noch ein bisschen strenger gesehen, als das hier bei den Profis der Fall ist, wo dann, ja, irgendwie, weiß ich nicht, noch ein bisschen weniger drauf geachtet wird, ist ja häufiger auch, das ist ja mehr jetzt hier eine Anekdote für dich, wo du dich besser auskennst, aber es wird ja häufig im Amateurfußball oder sowas mehr auf den korrekten Einwurf geachtet als im Profifußball oder sowas. Und wir haben das ja auch bei Michael Smith gesehen, der ja auch eine Zeit lang mit so richtig stylischen Schuhen rumging, die irgendwie noch so rote Streifen drauf hatten oder sowas. Also da ist wohl schon ein bisschen mehr erlaubt, als es eigentlich ganz klassisch im Regelwerk steht.
Also der Smudger reizt das Regelwerk aus und gibt sich modebewusst, aber ist nicht mehr beim Grand Slam dabei. Martin Lukman spielt im Viertelfinale gegen Rob Cross. Der gewinnt gegen Richie Addhaus im letzten Spiel des Mittwochabends mit 10:4. Auch das eine ganz klare Kiste. Die Partie auch insgesamt noch deutlicher. Also Richie Addhaus, der wirft zwar 580er mehr als Rob Cross, aber Rob Cross auf die Doppel fast klinisch unterwegs. Was müsste es gewesen sein? 8:8 zunächst und dann am Ende hat er ein bisschen was federn lassen. Steht am Ende bei 10:12. Das war Rob Cross Masterclass.
Ja, so muss man das einfach betiteln. Also 180er und Scoring sind halt auch einfach nur die halbe Miete in so einer Partie. Wenn Rob Cross hier 83% auf die Doppel spielt, das ist halt einfach Rob Cross in seiner Bestform. Checkt 164 Punkte zum 2:2, checkt dann hinten raus nochmal 160 und 110 zum 7:4 und 8:4. Also da wirklich unfassbar klinisch unterwegs, ein Wahnsinns-Timing mit dabei gehabt. Die letzten 5 Legs, die gehen alle an Rob Cross. Bis zum 4:5 war die Partie noch relativ ausgeglichen und dann zieht Rob Cross da einfach auch verdientermaßen weg. Also Rob Cross, der sich hier definitiv verdient gegen Richie Addhaus durchgesetzt hat, der Europameister, der hier nicht ganz hat abliefern können von seinem Niveau, aber hat ja auch keine verkehrte Partie gespielt. Aber wenn man sich Rob Cross so anschaut, dann steht hier eigentlich schon ein Finale drauf.
Ja, alles andere wäre für ihn jetzt auch eine große Enttäuschung. Er muss jetzt über Martin Lukman ins Halbfinale einziehen, welches er dann bestreiten könnte gegen Cameron Menzies oder gegen Mickey Menzel und beides First to 16, also auch nochmal eine ganz andere, eine viel höhere Distanz als zum Beispiel bei PC Finals. Bei der EM ist es ja auch niedriger, also von daher, das spricht schon sehr für Rob Cross, auch der einzige Spieler natürlich, selbstredend, der jetzt von den genannten hier in der oberen Turnierhälfte überhaupt so ein Format kennt und auch unten ist es nur ein Gary Anderson, der da noch erfahrungstechnisch mithalten kann. Ganz generell zu Rob Cross und dieser 180er-Statistik, daran sieht man, wie wenig wert das auch sein kann. Du hast es ja gesagt, am Ende ist es nur die halbe Miete, wenn überhaupt. Und gerade die Checkouts 164, 160, auch das sind perfekte Aufnahmen. Das ist ja ein Äquivalent zu einer 180. Da brauchst du auch dreimal kleine Felder und dementsprechend ja, hat es Rob Cross dann auch über solche Momente regeln können.
Springen wir zu dem gestrigen Donnerstag. Es war die eine von drei Partien, die in den Decider ging. Es war Jermaine Vatimena, der sich mit 10-9 gegen Dimitri Vandenberg durchgesetzt hat. Ein Ergebnis, was bei den Buchmachern so favorisiert war, was ich eigentlich nicht hätte kommen sehen, aber Jermaine Vatimena, der das gerade hinten raus ja eigentlich gut gespielt hat und dann aber natürlich auch etwas von Dimis 8 verpassten Matchstarts profitiert hat, gehen wir die Partie von vorne aus durch. Es waren 107 Punkte zum Break von Dimi zum 2-0 und es ging für Dimi mit 4-1 in die erste Pause. Dann kommt Vatimena dran, weil Dimitri Vandenberg auch einiges auslässt. Vatimena checkt 126 zum 4-5 zum Rebreak, führt dann 7-5 und 8-6. Dann kommt Dimitri Vandenberg wieder dran. Es steht zwischenzeitlich 8-8 und es gibt am Ende 8 Matchstarts für Dimitri Vandenberg. Er kann sie nicht nutzen und dann ganz zum Schluss, als der Matchstart für Jermaine Vatimena drin ist, setzt er wieder zu einer riesen Kuschelattacke an, wo ich als Gegner, der gerade 8 Matchstarts verpasst hätte, gar keine Lust drauf hätte, aber bei Jermaine Vatimena, wenn er seine Spiele gewinnt, kann man ja eigentlich schon fast froh sein, wenn er nur zur Kuschelattacke und nicht auch noch zum Zungenkuss ansetzt.
Jermaine Vatimena gegen Cameron Menzies wäre natürlich unter den Gesichtspunkten ein sehr interessantes Finale, wie auch immer das dann ausgeht. 16-15 am Sonntagabend nach 23 verpassten Matchstarts auf beiden Seiten und dann wird gekuschelt. Ne? Aber Jermaine Vatimena, da frage ich mich, traut er sich das auch gegen einen James Wade? Das hätte ich gerne gesehen, weil Dimitri Vandenberg ist natürlich der perfekte, in Anführungsstrichen, der perfekte Counterpart für so eine Aktion. Weil Dimitri Vandenberg es selbst noch fertig bringt, nach 8 verpassten Matchstarts nicht so komplett pessimistisch und defätistisch dreinzublicken. Also Dimi ist da ja auch ein, sagen wir, besonderer Spieler und mit dem kann man es dann auch machen. Und Dimi, das jetzt mal zum Sportlichen, wenn ich es einem nicht zugetraut hätte, so viele Matchstarts zu vergeben, ist es eigentlich Dimi und seiner mentalen Stärke. Also das fand ich schon sehr, sehr komisch, ein Fehler in der Matrix irgendwie.
Ja, wenn, dann denkst du bei Dimitri Vandenberg eher immer so, er verliert die Dinger klar und er verpasst hier und da immer mal wieder einen Dart und so weiter, dass er dann aber am Ende, wenn er wirklich so eine Chance bekommt und dann 8 Matchstarts bekommt, im letzten Leg dann nochmal 6 Darts bekommt und so weiter, dass er dann auslässt, das siehst du halt eigentlich nicht.
Und Jermaine Vatimena war ja jetzt auch nah dran in diesem Leg. Das heißt, er bekam ja schon zuerst, nachdem Vandenberg die ersten 2 vergeben hatte, bekam er ja auch direkt seinerseits Chancen. Nee, das stimmt gar nicht. Da hatte er 141. Ich rede Schwachsinn, mache einfach weiter. Aber er bekam ja nach den 5 verpassten Matchstarts von Dimi, bekam er ja dann 2. Und am Ende, der wievielte war es von Jermaine?
Das müsste der 5. gewesen sein.
Genau, also der letzte auf Doppel-Achtern, ne?
Ja, richtig. Er hatte genau, von 46 ja. Hat er 2 Matchstarts, dann gab es nochmal 3 für Dimi und dann ist es von Vatimena der 3. gewesen.
Ja, und dementsprechend auch Jermaine Vatimena war hier kurz davor, es komplett zu botteln. Ne? Deswegen, auch wenn wir das jetzt mal umdrehen und nicht nur die Geschichte des Spiels über den Verlierer erzählen, sondern eben auch über den Gewinner für Jermaine Vatimena, auch ganz, ganz wichtig, dass er jetzt hier seine starke Form, die Form seines Lebens dazu nutzt, auch solche Spiele zu gewinnen. Und dann hier eben das Geschenk von Dimitri Vandenberg, das vorweihnachtliche Geschenk auch annimmt. Weil ansonsten wäre Jermaine Vatimena auch ein Kandidat gewesen, der dann so ein bisschen, ja, daran zerbricht, dass er jetzt hier dieses Spiel verliert. Und dann sind in ein paar Tagen die PC Finals, da läuft es dann auch nicht so richtig. Dann ist WM 3 Wochen später und ja, dann ist die gute Form schon wieder dahin. Und so könnte es ganz anders aussehen.
In der nächsten Partie gab es dann eigentlich gar keine vorweihnachtlichen Geschenke. Es ist eine Partie, wo wir ja eigentlich nur über den Gewinner wirklich sprechen können, weil es unfassbar klar war, die klarste Partie hier im Achtelfinale. Kieran van Veen siegt mit 10-2 über Ryan Joyce, setzt sein Wahnsinnsturnier bislang fort, spielt 106,5 Punkte im Schnitt, knapp 60% auf die Doppel, eine ganz klare Sache. Joyce ohne jegliche Chance im Scoring, der aber selber noch Mitte 90 spielt. Die erste Session war knapp, danach stand es 3-2 für Kieran van Veen, dann aber sind es 7 Legs in Folge und Stand jetzt steht Kieran van Veen bei einem Turnier-Average von 107,98 Punkten. Das ist ein Average, mit dem du eigentlich so ein Turnier gewinnst und dominierst.
Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie sich dieser Average auswirken wird, wenn es jetzt in die noch größeren Distanzen gehen wird, die auch Kieran van Veen noch nicht kennt. Wenn wir einfach nur die 4 gespielten Begegnungen uns anschauen, müsste Kieran van Veen der Turnierfavorit sein. Und wir sollten das jetzt auch zumindest auf dem Zettel haben, die Möglichkeit, dass Kieran van Veen zumindest mal im Finale steht. Ich denke, dass das ist im Bereich des Möglichen. Gleichzeitig hat er natürlich schon den schwierigeren Weg jetzt als ein Rob Cross, der ziemlich sicher jetzt keine 110 plus noch im weiteren Turnierverlauf wird spielen können, aber der natürlich in Anführungsstrichen die Erfahrung hat und die einfacheren Gegner. Bei Kieran van Veen ist das nicht der Fall. Der potenzielle Weg ins Endspiel wäre Anderson, wäre Littler und dann im Finale wäre es Cross. Also dementsprechend, da ist noch ordentlich was zu gehen.
Und ich würde mich festlegen, wenn Kieran van Veen dieses Turnier gewinnen sollte, dann ist er zu 100% in der Premier League. Also bei Richie Attos, bei Mike De Decker sind wir uns ja nicht komplett sicher. Es gibt Argumente dafür, es gibt Argumente dagegen. Man muss schauen, wie die weiteren Turniere noch verlaufen werden, insbesondere die WM. Aber Kieran van Veen mit seiner Entwicklung, die er genommen hat, mit dem Habitus, wie man ihn, ich sag mal, auch auf der Bühne spielen lassen kann, wie man ihn vermarkten kann, wenn er jetzt hier den Grand Slam gewinnen würde. Und wir dürfen ja nicht vergessen, er steht auch noch im Finale der Jugend-WM im Rahmen der Players Championship Finals, ist dort auch der Favorit im Finale. Also ich glaube, wenn er dieses Turnier gewinnt, dann wird Kieran van Veen in der Premier League sein.
Ja, bin ich ganz bei dir, weil der Grand Slam auch nochmal eine andere Wertigkeit hat als die EM und auch ein bisschen höher noch gerankt ist als der World Grand Prix. Ich denke, wenn wir über den World Grand Prix Champion sprechen, und das werden wir jetzt einfach mal machen, über Mike De Decker, da ist auch die Premier League im Bereich des Möglichen. Die Frage ist jetzt natürlich, hätte er dafür jetzt den Sieg gebraucht gestern Abend gegen Luke Littler beim 9-10, am Ende sehr, sehr unglücklich und ihm wurde auch übel mitgespielt vom Publikum. Das werden wir jetzt alles aufrollen, aber Mike De Decker eigentlich genauso ein Kandidat für die Premier League und das zeigt auch, wie schwierig es werden wird. Im Normalfall wäre auch Gary Anderson totaler Kandidat, ne? Also ich meine, alleine dieses Format der Premier League würde ihm, glaube ich, sehr, sehr zugutekommen, dass da auch die 110 plus Averages fallen, die kurzen Distanzen, aber Gary Anderson will die Premier League ja nicht mehr spielen, fair enough, aber das Ganze zeigt, wie kompliziert es werden wird, die Premier League Teilnehmer zu selektieren. Lass uns jetzt aber zunächst mal sprechen über das definitiv viel diskutierteste Match des Achtelfinals, Luke Littler gegen Mike De Decker.
Ja, und das können wir jetzt auch gerne machen. Was über dieser Partie so ein bisschen drüber steht, ist halt einfach auch ein ganz schlechtes Verhalten vom Publikum gegen De Decker, so muss man es sagen. Da kommen wir gleich in den Schlüsselszenen drauf zu sprechen. De Decker, der steht lange bei 107 Punkten im Schnitt. Ende der zweiten Session, Littler, der verpasst das 5-5. De Decker macht das 6-4. Dann so leichter Vorteil für De Decker. Und dann ging es so das erste Mal auch wirklich los, dass man gemerkt hat, okay, De Decker, dem setzt das auch ein bisschen zu, beschwert sich dann nämlich bei Kirk Bevins wegen der Pfiffe.
Ja, das hat man eben gesehen, als dann De Decker das 6-4 machte, ging er direkt zu Kirk Bevins hin und stand da so 2-3 Sekunden und daran hat man schon gemerkt, ja, er hat dieses Problem erkannt und er will Kirk Bevins auch zu Recht darauf aufmerksam machen und der nickt das so, ich sag mal, ab, ne? Das haben wir jetzt auch nicht zum ersten Mal gesehen. Es ist auch leider nicht zum ersten Mal der Fall, dass sich Fans auf einen Spieler, auf einen bestimmten Spieler so ein bisschen einschießen und dadurch dann natürlich indirekt den anderen total supporten, wenn sie bei ihm nicht pfeifen, nicht buhen. Das Buhen ist auch gar nicht mal so das Problem, aber diese unsäglichen Pfiffe, die waren schon sehr penetrant und die wurden von Mal zu Mal dann mehr. Es ging ja dann nach der zweiten Pause zunächst erstmal richtig gut weiter für Mike De Decker. Luke Littler, der verpasst da das 5-6, steht im Finish und De Decker nimmt die 110 Punkte raus über Triple 18, Doppel 18 zum 7-4, kann dann das 8-4 nachlegen und zu dem Zeitpunkt dachte ich eigentlich, ja, Mike De Decker würde sich hier durchsetzen und die nächste kleinere, mittelschwere Major-Enttäuschung stünde parat für Luke Littler. Aber dann wurde es ja richtig eklig. Littler verkürzt zunächst zum 5-8 und dann gab es wirklich erstmal so richtig laute, penetrante Pfiffe gegen Mike De Decker, als der zum scheinbar sicher wirkenden 9-5 auf Doppel wirft und das dann auch mehrfach verpasst.
Ja, und dann reagiert Kirk Bevins da drauf und wirft das erste Mal so ein, ja, bisschen, wie soll man das sagen, ja, leises.
Ich kann es gerne sagen. Für mich ist es unsäglich, dieses Thank you. Also das macht auch nicht nur Kirk Bevins, ne? Aber also das hat für mich auch nichts mehr mit irgendwie Ermahnung eines Publikums zu tun. Erstmal verstehe ich schon diesen Ausspruch, den habe ich noch nie verstanden. Wieso bedankt man sich, wenn man jemanden ermahnen will? Thank you. Und ganz ehrlich, als Spieler, der davon betroffen ist, würde mich das noch mehr aufregen. Es wäre zu dem Zeitpunkt längst an der Zeit gewesen, in meinen Augen, auch mal das Spiel kurz zu unterbrechen und mal 10 Sekunden eine Ansage zu machen. Das hilft dann schon, zumindest punktuell. Und so weit waren diese wirklich lauten Pfiffe und penetranten Pfiffe schon auch fortgeschritten, als dass das möglich gewesen wäre. Wie siehst du es oder wie hast du es gesehen in der Situation?
Ja, dieses Thank you wirkt wahrscheinlich so in die Richtung, danke reicht jetzt, so auf diesem Level, aber ist halt, also für die Situation fand ich es eigentlich eher relativ unangemessen, weil es einfach zu wenig war. Also du hast es angesprochen, das Spiel kurz pausieren oder zumindest sich einmal wirklich zum Publikum wenden. Ich sag mal, die Steigerung von Thank you ist dann ja Ladies and Gentlemen, best of order, please, sowas in die Richtung. Das wäre dann schon angebrachter gewesen, weil also aus Sicht von De Decker, ich hätte die Situation überhaupt gar nicht gefeiert. Also dieses Buhen, dieser konstante Klangteppich jetzt mal dahingestellt, aber immer wieder diese Pfiffe rein, ganz konsequent bei den wichtigen Darts, bei den wichtigen Würfen. Also dass das erstmal generell schon ein Unding ist, darüber müssen wir nicht sprechen, aber dann irgendwie ja so richtig 100% gut gehandelt wird das Ganze jetzt nicht unbedingt und wurde es auch in dieser Situation nicht. Also natürlich ist die andere Seite der Medaille, wie man sehen kann, halt auch wieder, kann jedem passieren, deal with it, aber irgendwie, ja, das kann es ja auch nicht sein. Also aus Sicht von Mike De Decker, da hätte ich schon ein bisschen eine Krawatte.
Ja, und dieses Thank you, völlig unangemessen, weil es wäre eigentlich schon nötig gewesen, die nächste, in Anführungsstrichen, Eskalationsstufe zu zünden. Und dieses Thank you, das kommt auch alles so roboterhaft daher von Kirk Bevins in dem Moment. Und ich meine, man muss sich auch mal vor Augen führen, dass die PDC da schon auch viel getan hat in jüngster Zeit bei der Eurotour. Dann laufen da hier diese Filmchen und die darauf aufmerksam machen sollen, dass das störend ist und nicht gemacht werden soll. Ja, ich frage mich halt nur, ob das nicht ein bisschen alibimäßig daherkommt, wenn man dann jetzt auch in solchen Momenten, die wirklich nochmal krasser sind als so ein konstanter Klangteppich, wenn man da dann irgendwie ja nur das Ganze recht stiefmütterlich behandelt. Und auch dieses Thema, die PDC und ihre Securities. Da wird ja immer suggeriert, ja, die greifen total schnell ein und das ist total die Null-Toleranz-Politik. Ganz ehrlich, wann werden denn da Leute mal wirklich konstant rausgeschmissen, die dann auch mal an einem Abend 2-3 Mal sich komplett daneben benehmen? Das erlebe ich sehr, sehr selten. Also zuletzt bei der EM, letztes Jahr in Dortmund, als es da eine Prügelei gab, okay, da musste sich aber auch schon geprügelt werden. Oder dann eben in Berlin, da habe ich es dann auch mal erlebt, dass jemand rausgeführt wurde, aber eigentlich, das greift so stark auf die sportliche Komponente des Abends ein, das ist natürlich denjenigen, die da so konstant pfeifen oder punktuell pfeifen und konstant buhen um so zu sagen. Das ist denen wahrscheinlich egal, weil sie jetzt eher nicht wegen des sportlichen Experiences da sind. Aber mir kommt da insgesamt zu wenig. Und ich würde auch gern mal wissen, ob die PDC da wirklich so hart vorgeht.
Naja, ich glaube, es ist aus Orga-Sicht halt auch einfach wahnsinnig schwierig, das irgendwie dann genau zu spotten an so einem Abend, wenn du da 2.000, 3.000, 4.000 Leute sitzen hast und zu sagen, der und der hat gepfiffen, den ziehen wir da jetzt raus. Also ich würde mich an dieser Stelle vielleicht darüber freuen, wenn du da auch mal irgendwie so eine Undercover-Doku machen könntest oder sowas, dass du da immer mit versteckter Kamera reingehst und dann schaust, wie viel kann ich pfeifen, bevor ich hier von irgendwem angesprochen werde. Nein, kleiner Scherz natürlich, aber gerade wenn man das jetzt mal so mit anderen Sportarten vergleicht, ich meine mit dem Fußball, da sind so viele Leute, da ist das klangtechnisch relativ egal, außer du bist irgendwie in Istanbul und alle pfeifen, aber jetzt zum Beispiel mit dem Tennis, natürlich die Atmosphäre.
Ganz kurz, weil das Beispiel Istanbul kommt, ne? Also klar, Beşiktaş, da wurde ja glaube ich schon gemessen, dass es die größte Lautstärke in einem internationalen Fußballstadion ist und so. Das Ding ist natürlich, es ist ein ganz anderer Sport auch und es ist ja auch überliefert, dass es explizit viele Spieler gibt von gegnerischen Mannschaften, die das ja sogar mögen, die das anspornt, weil es ja auch sowas Konstantes immer ist in Fußballstadien und du hörst den Einzelnen nicht, dafür ist die Grundlautstärke zu hoch, aber das sind einfach komplett andere Sportarten.
Ich wollte ja jetzt auch gerade, das war ja nur reingeworfen, ich wollte jetzt ja gerade den Vergleich wieder zum geliebten Tennis ziehen, wo man das vielleicht ein bisschen besser mit vergleichen könnte, auch wenn da natürlich auch wesentlich mehr Leute am Start sind. Beim Tennis, ich meine, die Grundatmosphäre ist eine andere, es ist wesentlich ruhiger von sich aus schon und dadurch hörst du auch Einzelne mehr, aber du siehst es immer wieder, gerade in wichtigen Momenten, sag ich jetzt mal, wenn dann zum Beispiel ein Spieler zum Surfen ansetzt und dann hast du da irgendeinen Idioten, der da reinpfeift, der irgendwas reinruft oder sowas, dann setzt der Spieler wieder ab und dann gibt es aber auch wirklich eine Ermahnung vom Schiedsrichter und ansonsten läuft da irgendeiner von den Security-Leuten hin. Also das würde ich gerne mal irgendwie jetzt hier im Dart sehen. Also stell mal vor, dann kommen die Pfiffe und dann setzt der Decker wieder ab und legt seine Darts erstmal zur Seite und sagt, ich spiele jetzt erstmal hier gerade nicht weiter, bis sich das hier beruhigt hat oder irgendwie sowas. Ja, also irgendwie, irgendwas muss man machen. Aber ich weiß jetzt auch nicht konkret, was genau des Problems Lösung ist.
Ja, das Dilemma ist natürlich für die PDC, also Ursache des Problems ist natürlich der massive Alkoholkonsum. Da müssen wir jetzt auch nicht drum rumreden, ne? Und dementsprechend, das ist der Unterschied zu anderen Sportarten, die eigentlich auch darauf stärker angewiesen wären, als zum Beispiel Mannschaftssportarten, dass es halbwegs geordnet vonstatten geht. Und ja, dementsprechend steht die PDC einfach vor einem großen Dilemma, ne? Also es geht eigentlich nur über den Weg, dass man eben noch mehr sensibilisiert die Zuschauer und dementsprechend hätte es in diesem Spiel auch konkret mehr Einfluss von außen gebraucht. Also Kirk Bevins hätte da eigentlich was machen müssen, gerade nachdem Mike De Decker schon nach dem 6-4 zu ihm hingegangen ist und auch nicht aus Frust zu ihm hingegangen ist, weil De Decker hat dieses Leck gewonnen. Also es war jetzt nicht irgendwie so eine Maßnahme nach dem Motto, ich lasse meinen Ärger jetzt mal am Schiedsrichter aus, ne? Und da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, aber das haben wir jetzt auch schon besprochen. Machen wir es sportlich jetzt aber auch erstmal rund. Wir sind so ein bisschen hängen geblieben bei diesem, 14. Leck, als dann De Decker das 9-5 verpasst und stattdessen Luke Littler zum 8-6 verkürzt. De Decker, der kann nochmal später ein Leck gewinnen zum 9-7, damit ja auch alles dann irgendwie in der Reihe, verpasst danach aber die 170 zum Match. Auch klar, landet da in der 1 bei 49 Rest dann stehen geblieben und Littler kann mit dem letzten Dart checken auf Doppel 10. Mit dem letzten Dart checkt er auch zum 9-9 auf Doppel 6 und die Zuschauer werden dann auch immer bodenloser und es wird dann ganz, ganz schwierig für Mike De Decker sich nochmal rauszuwinden, gerade auch weil Littler Anwurf hatte im Decider und diesen Decider dann auch klar gewinnt. De Decker stand glaube ich noch bei 170 Punkten Rest dann, also dementsprechend Littler am Ende mit 10-9 durchgekommen, hat im Verlauf des Spiels sein Average auch konstant ein bisschen nach oben hieven können auf knapp 103 Punkte. De Decker ein bisschen runter gekommen, stand nach der zweiten Session noch so bei 106, 107, am Ende sind es 104, überragendes Match, aber das Publikum hat eben ja, mindestens eine Nebenrolle gespielt. Was ich auch nochmal kritisch anmerken wollen würde, ist dieses floskelige "These guys were amazing" am Ende von Luke Littler im Interview. Ich meine, der Junge ist 17, ich würde nur behaupten, wahrscheinlich würden auch andere Spieler genau das sagen. Das ist auch zu inflationär, wird das gebraucht. So, "these guys were amazing tonight." Egal, ob da 500 Verstrahlte sitzen an einem Freitagnachmittag in Prag auf der Eurotour oder ob es volle Hütte ist, dann später im Jahr im Ellipelli. Also das ist einfach zu floskelig jedes Mal. Ne? Also man will sich da immer so ein bisschen anbiedern, verstehe ich dann irgendwie auch so psychologisch gesehen. Aber es ist einfach... Ja, es wäre besser gewesen, wenn er das nicht noch gesagt hätte, weil im Zweifel fühlen die sich noch bestätigt.
Ja, sie waren halt nicht amazing an diesem Abend, aber gut, können wir nichts dran ändern, ist wie es ist. Lass uns sprechen über die letzte Partie, die war an dem Abend Gary Anderson gegen Stephen Bunting. Am Ende steht hier ein 10-6 für Gary Anderson, beide auf einem relativ ähnlichen Niveau agiert. Der Unterschied war das gute Timing von Gary Anderson. Die erste Session, die geht komplett mit Anwurf, danach gelingt Anderson das erste Break und er zieht davon bis auf 8-2. Bunting dann nochmal mit so einem kleinen Comeback, kommt auf 5-8 ran, steht dann auf 36 Punkten Rest, als Gary Anderson 138 Punkte rausnimmt, steht am Ende bei 6-9 auf 40 Punkten Rest, als Gary Anderson 103 Punkte checkt. Also das war einfach dann auch schon das gute Timing von Gary Anderson, 138, 103 zu checken, als Bunting jeweils auf dem Doppel steht, um die Partie nochmal ein bisschen enger zu gestalten und am Ende hier auch der verdiente Sieger, der hier ins Major-Viertelfinale einziehen konnte.
Und Gary Anderson bestätigt damit den starken Eindruck der letzten Wochen, den sehr guten Eindruck der Vorrunde und steht hier im Viertelfinale. Und über die Viertelfinalbegegnungen lass uns zumindest mal ganz kurz sprechen. In der oberen Hälfte, die wird heute am Freitagabend gespielt, da haben wir Cameron Menzies gegen Mickey Menzel. Wir können ja einfach mal die Weltranglistenpositionen noch dazu nennen. Die 40 Menzies gegen die 56 Menzel und danach Martin Lukman, die 45 der Welt gegen Rob Cross, die 4. Also der Druck, der ist schon richtig groß auf den Schultern von Rob Cross. Wenn er hier nicht durchkommt, dann ist es am Ende auch kein so gutes Turnier mehr. Selbst wenn er im Halbfinale ausscheiden würde, dann wird er sich eher grämen. Deswegen bin ich sehr gespannt, auch vor allen Dingen auf seine Performances heute Abend und dann vielleicht generell in den nächsten Tagen, sofern er Lukman schlägt. In dem Fall haben wir ja auch die besondere Konstellation. Es ist ein Duell, was es in der Vorrunde schon gab, aber das ist natürlich ein ganz anderes Match gewesen bei First to Five. Jetzt erleben sich die beiden da über so einen ganzen Abend und da war es ja nur so ein kurzes Treffen in der Vorrunde.
In der unteren Turnierhälfte haben wir dann Jermaine Vatimena, die Nummer 37, gegen Luke Littler, die Nummer 18, und Gary Anderson, die Nummer 20, gegen Kieran van Veen, die Nummer 32. Ich habe es ganz am Anfang der Folge schon angesprochen, nur noch ein Spieler aus den Top 16 mit dabei, 4 Spieler aus den Top 32, 4 außerhalb der Top 32. Menzel, dem würde nicht mal ein Turniersieg reichen, um in die Top 32 einzuziehen. Also so weit ist er davon entfernt, auch noch bei der WM ein gesetzter Spieler zu sein. Jetzt lass uns doch mal hier ein bisschen nach vorne schauen und mal durchtippen. Wer macht's vielleicht in der oberen Turnierhälfte, wer macht's unten und wie geht das Turnier dann am Ende aus? Würdest du die Steilthese aufstellen, oben ist es nicht Rob Cross, der ins Finale einzieht?
Nee, eigentlich nicht. Also ich sehe schon Rob Cross vorne. Ich glaube, ihn begünstigt wirklich dieser Modus jetzt First to 16. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich kann mir gut vorstellen, dass er auch gegen Lukman, dass das lange eng bleibt, aber so spätestens so ab 12-12 oder so, dass Cross dann vorbeizieht.
Und dann so ein 16-13 oder sowas.
Genau, und ein ähnliches Szenario würde ich auch sehen in einem Halbfinale. Cross generell kein Spieler oder selten Spieler, der seine Gegner komplett outscored, aber dann über die richtigen Finishes, die wichtigen Finishes, sage ich jetzt mal, dann so ein Match auch auf seine Seite ziehen kann. Und im Halbfinale wäre es für mich egal, ob gegen Menzies oder gegen Menzel, wäre es für mich ein ähnliches Szenario.
Ja, da gehe ich mit. Ich hatte gehofft, dich so ein bisschen dazu verleiten zu können, dass du jetzt sagst, irgendjemand anders außer Rob Cross.
Nachdem ich da bislang ja auch alles andere als auf die Schnauze gefallen bin. Ne? Ich glaube, am Ende der letzten Folge habe ich mich noch irgendwie dazu verleiten lassen, doch auf Vatimena zu setzen. Und natürlich, wer hatte recht? Ich, dank der 8 verpassten Matchstarts von Dimitri van den Berg. War viel Glück dabei, aber ja, also ich muss ja sagen, der Grand Slam liegt mir in diesem Jahr deutlich besser als andere Turniere, wo die Tipps häufig unsäglich waren. Aber hier Ryan Joyce gecallt gegen Michael van Gerwen. ETC, sage ich nur.
Wahnsinn, wunderbar. Ja, ich gehe aber auch mit, da mache ich es mir jetzt einfach. Rob Cross, der setzt sich hier durch. Für mich setzt er sich durch in einem Halbfinale gegen Cameron Menzies, den ich doch noch mal ein bisschen vor Mickey Menzel sehe. Ich glaube, dass ja er da noch ein Ticken, wie soll ich das sagen, motivierter ist, um in das Major-Halbfinale einzuziehen. Und ich glaube, diese Motivation, diese Gier dafür, die brauchst du über so eine lange Distanz, um da durchzukommen. Und dann in der unteren Turnierhälfte, also Jermaine Wattimena, Luke Littler. Luke Littler ist schlagbar, haben wir gesehen, wenn der Gegner richtig gut spielt. Ich sehe Jermaine Wattimena jetzt aber nicht unbedingt auf so eine Länge von Distanz 104, 105 Punkte spielen. Für mich setzt sich hier Luke Littler durch. Am Ende so ein 16-10, 16-11 um den Dreh könnte ich mir gut vorstellen. Und dann Gary Anderson gegen Kieran van Veen. Das ist für mich die schwierigste Partie. Auch wenn Kieran van Veen bislang so gut gespielt hat, das ist eine Partie, da kannst du eigentlich eine Münze werfen in meinen Augen.
Ja, auch hier wegen der Distanz ist es eine Blackbox und Gary Anderson ist ja jetzt auch fairerweise der Spieler, der Kieran van Veen auch scoringtechnisch, sofern Kieran van Veen, mal angenommen, er spielt genauso weiter, unabhängig von der Distanz, dann wäre Gary Anderson trotzdem Spieler, der es trotzdem gewinnen kann. Und deswegen ist jetzt die Paarung nicht ganz so günstig für van Veen. Ich würde eher zu Gary Anderson neigen.
Ich nicht. Schön.
Okay, das ist doch gut. Das ist gut. Ich habe tatsächlich auch irgendwie das Gefühl, dass Wattimena schon was reißen kann. Also ich glaube, es wird ein bisschen enger. Sage am Ende 16-13 für Littler. Und bei mir wäre es dann tatsächlich Littler gegen Anderson im Halbfinale. Und egal, ob es van Veen wird oder Anderson, sage ich aber, dass Luke Littler im Finale stehen wird.
Und ich sage, Kieran van Veen steht im Finale gegen Rob Cross.
Wobei ich jetzt gerade auch darüber nachdenke, es wäre ja am Sonntagnachmittag ja trotzdem noch die ähnliche Situation. Anderson hätte wieder einen Tag, ja, also nee, keinen Tag frei. Das ist, ja, gilt dann für beide. Nee, ich glaube schon, auch das begünstigt den Gegner von Gary Anderson am Sonntagnachmittag. Wenn Gary Anderson jetzt in der oberen Hälfte spielen würde, dann hätte er ja anderthalb Tage bis zum Halbfinale und so ist es ja dann nur ein halber Tag. Und ich glaube, das würde dann schon den jugendlicheren Spieler bevorzugen.
Ich glaube aber auch, dass es einem Kieran van Veen nichts ausmachen würde. Also Kieran van Veen gegen Luke Littler, ich glaube nicht, dass Kieran van Veen das irgendwie leistungstechnisch jucken würde, wenn er da jetzt noch einen Tag mehr oder weniger Pause hat. Also ja, schauen wir mal. Wird auf jeden Fall spannend. Am Ende liegen wir beide falsch und es wird Mickey Menzel gegen Jermaine Wattimena. Würde ich auch genauso jederzeit nehmen, hätte ich auch Bock drauf. Schauen wir mal, was kommen wird. Kevin, was kommt sonst noch?
Ja, ansonsten kommt jetzt erstmal gar nicht so viel. Wir haben neben dem Grand Slam mit den letzten Tagen haben wir noch den West Europe Qualifier, der gespielt wird in Kalka am Samstag, wo dann der nächste Qualifikant für die Weltmeisterschaft danach feststehen wird. Dann natürlich die Niederländer deutlich favorisiert. Vielleicht auch der ein oder andere Belgier, wobei mir da jetzt ad hoc auch gar nicht so viele Namen einfallen, die da dann über den Weg noch die Quali schaffen werden und aus deutscher Sicht schon mal gar nicht, weil natürlich die Super League-Spieler da jetzt auch nicht mitmachen dürfen. Dementsprechend glaube ich jetzt eher an einen niederländischen Qualifikanten. Und ansonsten haben wir heute am Aufnahmetag, am Freitag, noch das Debüt von Nico Springer bei der Moto Super Series. Also auch das ein Thema, was wir sicherlich dann in der nächsten Folge kurz ansprechen werden. Wobei wir, das stimmt nicht, denn ich bin leider nicht zugegen. In der nächsten Folge muss ich aussetzen, aus beruflichen Gründen. Ich weile im Fürstentum Liechtenstein, um mir den Nations League-Kracher Liechtenstein gegen San Marino anzugucken für eine Reportage für NTV und dementsprechend muss ich da einmal aussetzen.
Naja, dann werde ich die Abschlussanalyse des Grand Slams einfach mit jemand anders machen. Du kannst sie dann schön auf der Rückfahrt von deinen Eskapaden dort anhören und dann bist du aber in der zweiten Folge in der nächsten Woche wieder zu Gast. Freue ich mich auch drauf und ich würde sagen, damit können wir es hier heute halten, machen einen Haken hinter und hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao.
Bis dann, danke fürs Zuhören, ciao, ciao.